Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen an diesem Morgen. Und wie schon gesagt, haben wir heute ein sehr ermunterndes Wort miteinander zu betrachten. Ein Wort, das uns anspornen will, mitzuwirken am Bau des Hauses Gottes. Und wir wollen dazu hören, was Gottes Wort durch den Propheten Haggai zu sagen hat, einer der letzten Propheten des Alten Testaments. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns immer wieder auch bewusst machen, wenn wir das Alte Testament betrachten, dann redet Gott auch auf eine besondere Weise zu uns. Es ist klar, diese Botschaften sind an die Israeliten gerichtet gewesen. Sie sprechen in eine besondere geschichtliche Situation hinein, die nicht in allem mit uns vergleichbar ist. Und doch wissen wir aus diesem bemerkenswerten Wort aus 1. Korinther 10, dass diese Dinge auch uns gesagt sind. Ich lese mal 1. Korinther 10, Vers 11, da heißt es, alle diese Dinge aber, und der Apostel Paulus hat da ja einige Begebenheiten aus dem Alten Testament angeführt, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, nämlich dem Volk Israel, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung oder auch zur Belehrung, zur Ermahnung, für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Ja, also es sind Vorbilder. Das heißt, wir müssen lernen, diese Dinge auf uns anzuwenden. Wir können nicht alles eins zu eins übertragen, das ist ganz klar. Da kommen wir im Alten Testament ins Schleudern. Aber auf der anderen Seite merken wir, dass die Situation gerade des Volkes Israel in vielfacher Weise auch mit unserer Situation als Gemeinde vergleichbar ist, dass da Bezüge da sind. Und das gilt ganz besonders auch für diese Endzeitphase des Volkes Israel. Wir können ja sagen, dass das babylonische Exil, die Vertreibung der Juden aus dem Land der Verheißung, die Zerstörung des Tempels, das war vielleicht der erschütterndste und schwerwiegendste Einschnitt in der Geschichte des Volkes Israel. Damals hat Gott Gericht üben müssen, weil das Volk Israel etwas getan hat, was die Gemeinde heute auch in der Gefahr ist zu tun. Sie hat sich nämlich verweltlicht und das Volk Israel hat sich mit den Heidenvölkern vermischt. Das war die ganz große Sünde des Volkes und es ist interessant, bevor der Bund geschlossen wurde oder als der Bund geschlossen wurde, hat Gott bereits dagegen gewarnt. Er hat den Israeliten gesagt, ihr seid ein heiliges Priestertum. Ihr sollt dem Herrn geweiht sein, dem Herrn allein dienen. Und die Israeliten haben immer wieder das Bestreben gehabt, wir wollen sein wie die Heidenvölker. Und genau das war das, was letztlich dann das Volk zu Fall gebracht hat, was dieses Gericht des babylonischen Exils hervorgebracht hat, dass Nebukadnezar kam und hat sie alle gefangen genommen, hat den Tempel und Jerusalem verwüstet und sie nach Babylon geführt. Und nun die Situation des Propheten Haggai, wo er hineinspricht, das ist eigentlich diese Rückkehr eines Überrests aus Gnaden. So kann man das sagen. 70 Jahre nach diesem schrecklichen Gericht hat Gott in seinem Erbarmen einen Neuanfang gemacht mit den Israeliten, die den Herrn gefürchtet haben. Und so kam es zu einer Rückkehr, nicht des ganzen Volkes, sondern es war ein Überrest, eine Auswahl, die damals zurückkehrte nach Jerusalem. Und das ist auch etwas Erschreckendes. Viele Juden hatten sich in diesen 70 Jahren in Babylon sehr wohl sein lassen. Sie hatten dort Häuser gebaut, das sollten sie. Sie sollten Äcker pflanzen, das hat Gott sogar gesagt. Aber sie sind dort reich und wohlhabend geworden und haben Babylon lieber gewonnen als Jerusalem. Lieber eine Villa in Babylon als ein Abbruchcamp und Aufbaulager in Jerusalem. Und das spricht auch zu uns, ihr Lieben. Diese Neigung zur Bequemlichkeit, diese Neigung, es sich in dieser Welt gut gehen zu lassen, das ist ein Problem, das auch die Gemeinde Jesu Christi leider immer wieder betrifft. So war es also nur eine Auswahl, es waren nur einige, denen wirklich die Sache des Herrn und die geistliche Berufung des Volkes Gottes am Herzen lag, die damals aus dem relativen Wohlstand und dem ganz guten Stand in Babylon zurückkehrten in eine Wüste, in eine Ruinenstadt, in eine gefährliche Situation, das muss man ganz nüchtern sagen. Damals waren ja eben Heidenvölker angesiedelt worden im Land Israel. Es war aber auch eine ziemlich rechtlose und chaotische Situation. Jerusalem war ein Trümmerfeld, da musste man sich seine Wohnungen erst wieder mühsam aufbauen, da konnte man sich nicht in ein gemachtes Nest setzen. Und das haben die Leute schon gewusst, die dort zurückkehrten. Und dennoch waren viele bereit, zurückzukehren und anzupacken an dem Werk Gottes. Und es ist interessant, das lesen wir im Buch Esra und dann im Buch Nehemia, dieses Aufbauwerk begann beim Zentrum. Was wurde zuerst wieder aufgerichtet, als die Juden nach Jerusalem kamen? Der Altar. Der Altar. Warum der Altar? Ja, weil das geistliche Leben des Volkes Israel, und das wussten sie ganz genau, es war aufgebaut auf dem Opfer. Das Volk hatte sich versündigt. Gott hatte ihnen die Möglichkeit sogar weggenommen, für die Sünde ein Schuldopfer zu bringen. Denn das war nur im Tempel möglich und nur auf dem Altar im Tempel, nicht irgendwo. Und das allererste, was sie begannen, sie bauten den Altar wieder auf. Dass die Opfer wieder anfangen konnten, dass die Schuld gesühnt werden konnte. Und wir wissen ja heute, was ist das Fundament der neutestamentlichen Gemeinde? Es ist natürlich kein steinerner Altar, sondern es ist das vollkommene Sühnopfer des Herrn Jesus als des Lammes Gottes, der unsere Schuld und Sünde weggenommen hat. Das ist das Fundament. Darauf baut alles andere auf. Und wenn wir das verlassen, dann fällt das ganze Gebäude der Kirche, der Gemeinde in sich zusammen. Also der Anfang des Aufbauwerkes war die Wiederherstellung des Altars. Aber die nächste Aufgabe war weitaus schwieriger, das war nämlich die Wiederherstellung des Tempelhauses. Und das ist genau die Situation, in die uns der Prophet Haggai hineinführt. Da ging es darum, dass ein Anfang gemacht wurde bei dem Tempelbau, und dann haben die Feinde des Volkes Gottes, die Vorfahren der Samariter, kann man sagen, diese Heidenvölker, die so halb dem Herrn gedient haben und halb ihren Götzen, die haben intrigiert und geschossen gegen dieses Aufbauwerk. Und sie haben erreicht bei dem gewechselten babylonischen König, dass dieses Werk verboten wurde. Und dieser Schlag hat eine geistliche Resignation im Volk Gottes zur Folge gehabt. Und genau da spricht jetzt der Prophet Haggai hinein, und das wollen wir jetzt mal lesen, Haggai 1, die ersten Verse. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den hohen Priester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Also sie waren resigniert, und Gott wollte aber, dass das Haus weitergebaut wird. Gott war dieses Haus wichtig. Und wenn wir uns jetzt einmal die Situation der Gemeinde anschauen, was hat es für einen Bezug, der Prophet Haggai, zu uns? Dann können wir sehen, dass wir heute in der Endzeit, in der letzten Zeit der Gemeinde, kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi, eigentlich eine ganz ähnliche Situation haben wie damals. Auf eine Weise. Die große Christenheit ist abgefallen und hat den Herrn und sein Wort verlassen. So bis jetzt die römische Kirche ist oder die evangelischen Kirchen, sie sind abgewichen, sie haben den Herrn verlassen, sie haben das Fundament verlassen, nämlich das Sühnopfer des Herrn Jesus, das blutige Opfer am Kreuz. Ja, wir sehen das, wenn die Debatten laufen, wo man dann sagt, ja, war denn überhaupt ein Opfer nötig, und eigentlich geht's doch auch ohne Blut, und das ist doch eine veraltete Theologie mit der Erlösung. Solche Dinge hört man bis hinein in Evangelikale und Allianzkreise heute, und das bedeutet Abfall. Abfall von Christus, Abfall vom Glauben. Genauso die Bibelkritik, die heute alles durchzieht, Abfall. Und letztlich, so wie Israel als Ganzes abgefallen ist, so ist auch die Christenheit als Ganzes abgefallen und auf dem Weg nach Babylon, zur Errichtung dieser babylonischen Welteinheitskirche, von der wir in im Buch der Offenbarung hören. Und es ist nur ein Überrest, der noch treu dem Herrn nachfolgt und die Fahne des Glaubens aufrechterhält. Das ist schon mal eine Parallele, die wir ganz deutlich sehen. Und das Zweite, was parallel ist, wenn wir jetzt sehen, diesen Prachtbau des Tempels Salomo, einer der beeindruckendsten Bauwerke des Altertums, es war alles in Trümmern, zerstört bis auf den Grund, verbrannt, geplündert, nichts mehr da. Und genauso können wir auch sagen, die Gemeinde Jesu Christi, die eigentlich auf eine wunderbare Weise begonnen hatte in der Apostelgeschichte, in der Anfangszeit der apostolischen Zeit, ist heute ein Stück weit in Trümmern. Ja, es ist genauso ein Bild des Verfalls und des Elends wie vergleichbar der Anblick des Tempels damals in den Ruinen Jerusalems. Und das ist etwas, was viele Christen auch belastet. Was man merkt, was gibt es alles? Es gibt unter den Bibeltreuen, den echten Gläubigen, Zersplitterung. Ja, da ist nicht ein einziger Bau, der eindrucksvoll zusammengefügt ist, sondern da stehen vielleicht noch ein paar Steine hier aufeinander und dort ist eine Hütte irgendwo, aber es ist nicht dieser eine Bau, diese eindrucksvolle, einheitliche, apostolische Urgemeinde, die finden wir heute nicht mehr, sondern eine Vielzahl von Gruppen, die untereinander zersplittert sind, manchmal sogar zerstritten sind. Wir finden auch nicht mehr die Kraft des Zeugnisses. Petrus predigt in Jerusalem und es bekehren sich 3000. Ja? Wir freuen uns heute schon, wenn sich 3 bekehren. Das sind einfach andere Zeiten. Ja? Es sind falsche Lehren in die Gemeinde eingedrungen. Es ist mancherlei Missstand da. Und das wollen wir gar nicht beschönigen. Ja, das ist so. Gott hat das aber auch so vorhergesagt. Er hat gesagt, die letzten Zeiten werden schlimme Zeiten sein. 2. Petrus 3. Gott hat uns nicht irgendwas vorgemacht. Er hat uns gezeigt, dass die Gemeinde nach ihrem wunderbaren Anfang in der Apostelzeit eine Zeit der Verführung und des Niedergangs, der Zerrissenheit und des Abfalls durchleben wird. Und das, was letztlich zählt in der heutigen Zeit, das ist die Liebe zum Herrn, die Treue zum Herrn und seinem Wort. Es zählt nicht, dass wir viele Leute sind. Ja? Es gibt vielleicht manche moderne Gemeinden, da sind hier ein paar hundert Leute und da wimmelt es geradezu und die Popmusik rockt von vorne und alles sieht nach Dynamik und Leben aus. Ja? Aber das ist ein Schein, das trügt, denn der Herr fehlt dabei. Ja? Es ist auch so, dass in der Endzeit die Gemeinde eben zunehmend auch dem Spott und der Verachtung der Welt ausgesetzt ist. Eine Zeit lang war das Christentum sozusagen die heidnische Nationalreligion vieler abendländischer Nationen und inzwischen ist dieser Schein, diese Fassade, muss man sagen, ja, ziemlich abgeblättert. Ja. Man will heute eigentlich von dem wahren Bibelglauben nichts mehr wissen. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Dann wissen wir, wo unser Stand ist. Und dann geht es nicht darum, sich zum Christentum zu bekennen, sondern zu Christus zu bekehren. Und das ist ein Unterschied. Das wird heute wieder deutlicher. Aber wir haben eine Gemeindesituation, wo viel Trümmer sind, viel Trauriges. Und das finden wir dann auch in der Situation des Überrestes. Heute Nachmittag kommen wir nochmal drauf. Die Herrlichkeit des ersten Tempels wurde nicht mehr erreicht. Ja? Der Tempel, der da gebaut werden sollte, war ein ziemlich armseliges Häuschen, im Vergleich zu dem herrlichen Tempel Salomos. Aber darauf kam es Gott nicht an. Gott kommt es nämlich nicht auf die Form an, sondern auf den Inhalt. Es kam darauf an, dass dem wahren Herrn wieder Gottesdienst dargebracht wird. Und das konnte auch in einer Trümmerhütte passieren. Da brauchte man kein Gold dazu und keine tollen Steine. Und es ist auch heute wichtig, dass wir sehen, Gott ist mit diesen kleinen Kreisen, mit diesen zersplitterten und ohnmächtigen kleinen Kreisen bibeltreuer Gemeinde. Dort ist der Herr. Das ist der Tempel Gottes, nicht die großen Häuser von irgendwelchen toten Namenschristen. Und deswegen, der Bau am Haus Gottes liegt Gott überaus am Herzen. Wir wollen jetzt mal weiterlesen und dann sehen wir das auch. Und wir wissen ja, die Gemeinde ist das Haus Gottes im Neuen Testament. Vers 3, da ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen: Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Heerscharen: Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch sein Tau zurückgehalten, und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Das war ein Bußruf. Und es geschieht, denke ich, auch heute immer wieder und gerade in Situationen der Anfechtung, der Schwierigkeiten. Wir resignieren leicht. Wir ziehen uns in unser Privatleben zurück. Und so ging es den Israeliten auch. Sie hatten angefangen mit dem Tempel, dann kam dieser Schlag, das Verbot des Königs. Und eigentlich wollte Gott, dass sie im Glauben wieder anfingen, trotzdem zu bauen. Wisst ihr, manchmal müssen wir gegen die Umstände einfach sagen, und dennoch will ich Gott gehorchen. Und dennoch muss das Werk des Herrn doch weitergehen, auch wenn es Widerstände gibt. Und da war ein Geist der Trägheit und der Lauheit eingekehrt. Und deswegen sendet Gott einen Weckruf. Wisst ihr, und der Dienst der Propheten im Alten Testament ist so unbequem, weil sie beauftragt waren, die Finger in die wunden Punkte zu legen im Volk Gottes. Und ist auch heute noch nicht beliebt. Ja, wer das tut, der kann mit Gegenwind rechnen. Ja, aber das ist trotzdem eine ganz wichtige Sache. Gott möchte, dass wir uns immer wieder neu korrigieren und aufwecken lassen. Gott möchte, dass wir uns immer wieder neu an dem Herrn Jesus ausrichten. Wisst ihr, ich bin kein Segler und kein Mensch, der da mit Booten viel umgeht, aber ich denke mir immer, wenn jemand zum Beispiel auf hoher See segelt, dann muss er ja Kurs halten. Und der Wind bläst und die ganzen Wellen gehen. Und deswegen gehe ich mal davon aus, so wie ich das gehört habe, dass zum Beispiel ein Segler immer wieder den Kurs neu am Kompass korrigieren muss. Er muss immer wieder schauen, weil er durch den Wind und die Wellen immer so ein bisschen abdriftet von dem Idealkurs. Das ist ganz normal. Dann muss er wieder neu den Kurs korrigieren. Und so ist es auch bei uns in unserem geistlichen Leben. Wir wollen sicher dem Herrn nachfolgen, ich hoffe das mal. Wir wollen im Großen und Ganzen den Kurs halten und das Ziel erreichen. Aber im Laufe unseres Lebens und des Alltages kommen wir immer wieder zu gewissen Kursabweichungen. Ja? Und nun ist die Frage, lassen wir uns wieder neu am Herrn und seinem Wort ausrichten oder lassen wir uns treiben? Wisst ihr, dann wird aus so einer kleinen Abweichung im Laufe der Zeit, na, wird die immer größer. Und das ist genau der Punkt, wo dann Gläubige, die lau geworden sind, die eingeschlafen sind, immer weiter abdriften können vom Herrn. Und deswegen ist es gut, wenn wir zur Buße gerufen werden. Ist es gut, wenn wir auch Verkündigungen hören, die uns nicht nur bestätigen und sagen, Friede, Friede, es ist schon alles gut mit dir, sondern die uns auch aufwecken in einem gesunden Sinn. Und ich denke, das war damals bei Haggai der Fall. Ich denke, das ist eingeschlagen wie eine Bombe, diese Botschaft. Ja, denn sie hatten tatsächlich eines gemacht, sie hatten gesagt, ja, jetzt lasst uns erstmal unsere Häuser aufbauen. Und wie der Mensch so ist, da blieb es nicht bei den Steinmauern, sondern musste man da noch schöne Holztäfelung, man will es doch schön haben bei sich zu Hause. Das ist ja auch nicht böse oder verkehrt. Nur sie vergaßen das Haus des Herrn. Und wenn ich heute sehe, wie es in der Gemeinde aussieht, gerade in den vielen verschiedenen Schwierigkeiten, dann fürchte ich, dass auch bei vielen Christen es so ist, dass der Dienst für den Herrn und für das Haus des Herrn oftmals die letzte Priorität hat. Erstmal kommt ja entweder der Beruf oder die Familie und dann kommt entweder die Familie oder der Beruf und wenn dann noch Zeit übrig ist, können wir ja auch mal was in der Gemeinde tun. Ich sage es mal so praktisch. Aber wenn solche Einstellung vorherrscht, dann wird das Haus Gottes tatsächlich in Trümmern liegen bleiben. Und das ist eine Tatsache, die Gemeinde ist das Haus Gottes und der Dienst in der Gemeinde ist Gott wichtig und sollte uns auch überaus wichtig sein. Ich möchte noch einmal ein paar Bibelstellen lesen, wo dieser Punkt mit dem Haus Gottes so deutlich wird. Wir wollen einmal 1. Korinther 3 aufschlagen, das ist, denke ich, die wichtigste und grundlegendste Bibelstelle zu diesem Thema ab Vers 9. Ihr kennt es wahrscheinlich alle, was der Apostel Paulus hier über den Bau der Gemeinde sagt und über seinen Dienst. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Also eine ganz wichtige Sache. Die Gemeinde, jede örtliche Gemeinde ist Tempel Gottes, Wohnstätte des lebendigen Gottes, Stätte der Anbetung, des Opfers und damit eine heilige Stätte, eine kostbare Stätte. Wie damals, die äußere Form ist oft kläglich. Für den Menschen, für das Fleisch nicht toll anzusehen. Ja? Aber darauf kommt es Gott überhaupt nicht an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht jede Versammlung von Gläubigen. Und es können zwei oder drei sein, die sich zu dem Herrn Jesus Christus in seinem Namen versammeln, als ein Ort seiner Gegenwart und seiner Wohnung an. Und das macht den Tempel herrlich. Die Gemeinde ist herrlich, nicht nach außen, sondern inwendig herrlich. Ja, so wie es im Psalm 45 mal heißt. Von der Königstochter. Ja? Die Gemeinde hat eine inwendige Herrlichkeit, weil der Herr selber in der Mitte der Gemeinde wohnt. Ich möchte dazu noch einmal 2. Korintherbrief lesen, das werden wir heute Nachmittag noch mal hören, aber nur dieser eine Satz aus 2. Korinther 6, da heißt es ja, Vers 16, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also das ist die Verheißung, die die Gemeinde hat. Sie ist Wohnstätte des lebendigen Gottes. Ich lese vielleicht nochmal ergänzend dazu aus Epheser 2, diese wunderbare Aussage, die wir da haben. Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also Gott wohnt nicht in Gebäuden, der wohnt nicht hier und auch nicht woanders, in einer Kirche, in einem noch so sakral und schön gebauten Raum des genauen Irrtums, sondern Gott wohnt in den Gläubigen. Und Gott wohnt in der Mitte der Gläubigen und ist gegenwärtig, wenn sie sich in der rechten Weise zum Herrn versammeln. Deswegen sind wir eine Wohnung Gottes nicht im Fleisch, sondern im Geist, weil der Geist Gottes wirkt genau das. Und dann noch diese andere ganz, ganz wichtige Stelle aus dem 1. Petrusbrief, wo auch von diesem Tempelhaus Gottes die Rede ist, damit wir uns unserer Berufung einmal so recht wieder bewusst werden. 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also die Gemeinde ist nicht nur ein Tempelbau, sondern auch eine Priesterschaft. Die Gemeinde ist berufen, Gott geistliche Opfer darzubringen. Und das erste geistliche Opfer, das wir darbringen dürfen, ist laut Römer 12, Vers 1, unser eigener Leib und unser Leben. Ganz Hingabe an den Herrn, das ist eigentlich das Geheimnis dieser heiligen Priesterschaft. Dass sie dem Herrn geweiht sind, dass sie für den Herrn Jesus leben und nicht nur sein erkauftes Eigentum sind, sondern bewusst auch in Hingabe an ihn leben. Und dann haben wir durch die Kraft des Heiligen Geistes die Möglichkeit, geistliche Opfer darzubringen. Und wenn es Gott schon wichtig war, dass ein steinerner Tempel gebaut wurde mit einem ehernen Altar, wo Tiere geopfert wurden, das war ja nur ein Bild für das Geistliche, ein äußerer Vorgang, der etwas Inneres bezeichnet hat. Wie viel wichtiger ist es Gott, dass der geistliche Tempel aufgebaut wird, in dem geistliche Opfer gebracht werden, in dem der Herr Jesus verherrlicht wird zur Ehre Gottes des Vaters. Und das ist eigentlich die Bestimmung und der Auftrag der Gemeinde. Das ist die Herrlichkeit der Gemeinde. Und das bedeutet auch, dass wir, wenn wir das verstanden haben, die Gedanken Gottes über die Gemeinde, dass wir nicht sagen können, wenn ich noch ein bisschen Zeit in meinem Leben übrig habe, dann kann ich für die Gemeinde ja auch noch ein bisschen was tun. Ich sage es jetzt mal zugespitzt. Das ist eine Haltung, die dem Herrn absolut nicht wohlgefallen kann. Und dann kann auch bei uns das passieren, was der Herr den Israeliten damals gesagt hat, dass wir nämlich unser Berufsleben vielleicht zu unserem Götzen machen und wir ackern und arbeiten und machen vielleicht Karriere, aber Gott bläst rein. Und es wird nichts draus. Es gerät uns zum Schaden vielleicht, was wir da im Beruf alles erarbeiten und wie wir aufsteigen und ackern. Weil die Prioritäten stimmen nicht, die Herzenshaltung stimmt nicht. Oder wir machen unser Heim und unsere Familie zum Götzen. Das kann man auch tun, dass man sagt, die Familie hat absoluten Vorrang und deswegen arbeite ich jetzt mal in allererster Linie darum, dass ich ein schönes Häusle habe und eine nette Familie drin. Und auch das kann zum Götzen werden, so gut und wichtig das ist. Jedes Geschenk Gottes kann zum Götzen werden, wenn man ihm den falschen Stellenwert im Leben gibt. Und so kann es passieren, dass wir auch da vielleicht erleben müssen, dass unser schönes Familienleben und vielleicht auch unser schönes Häusle irgendwo Risse bekommt, weil wir falsche Prioritäten setzen. Und deswegen, für einen Gläubigen sollte klar sein, dass der Herr und seine Sache die allererste Priorität hat. Das heißt nicht, dass wir die Familie oder den Beruf vernachlässigen, um des Herrn willen. Wenn wir geistlich unser Leben richtig verstehen, dann ist Familie Reich Gottes Arbeit genauso wie Gemeinde und Beruf. Ja, das lässt sich nicht trennen. Aber ich muss vor dem Herrn stehen und ich muss dem Herrn auch das Recht geben, sozusagen die Prioritäten so zu setzen, wie er will. Und in jedem Fall bedeutet es, dass der Dienst in der Gemeinde, die Mitarbeit an dieser Gemeindeaufbauarbeit eine hohe und wichtige Priorität für jeden Gläubigen haben sollte. Wir haben heute auch die verkehrte Situation in den Freikirchen, dass es da ein Pastorensystem gibt, bei dem eigentlich alle wichtige Arbeit von hauptberuflichen Mitarbeitern getan wird. Bei einer kleinen Gemeinde ist es nur der Pastor, bei einer großen Gemeinde kann man da sogar vielleicht ein Team haben von 7, 8 Hauptberuflichen und die schmeißen die Arbeit und die anderen kommen und gucken zu, was sie heute am Sonntag wieder alles auf die Beine gestellt haben. Ja? Aber das ist eine völlig falsche Einstellung. Wenn wir hineinschauen, wie Gott sich neutestamentlich Gemeinde gedacht hat, dann sehen wir, dass jeder Heilige, jeder Bruder und jede Schwester, die Jüngeren und die Älteren berufen sind, ihren Teil zum Leben der Gemeinde beizutragen. Und das Ganze kann eigentlich nur gedeihen, wenn jeder einzelne Teil sozusagen seinen Beitrag leistet und auf dem Posten ist. Das ist ja dieses schöne Bild von dem Leib, was wir in 1. Korinther 12 haben, wo es einfach auch heißt, wenn es dem einen Glied schlecht geht, dann werden alle anderen mit betroffen. Und wenn das eine Glied sich freut, dann freuen sich alle mit. Und das bedeutet auch, wenn ein Glied sagt, ich klinke mich aus und ich tue hier keinen Dienst oder nur Notdienst, dann ist das Ganze in Mitleidenschaft gezogen. So sieht es in der Gemeinde aus. Und deswegen, Gott möchte, dass wir die Arbeit an seinem Haus in den Vordergrund rücken, dass wir ihm die richtige Priorität geben. Was es im Einzelnen heißt, muss Gott uns persönlich zeigen. Da gibt es kein Gesetz. Aber es heißt, dass ich bereit sein muss, Herr Jesus, ich will mich dir zur Verfügung stellen, mit meiner Zeit, mit meiner Kraft, mit den Gaben, die du mir gegeben hast. Herr, zeig mir, wie darf ich in deinem Haus dienen? Nicht herrschen, nicht vorne dran sein, nicht das große Wort führen, dienen. Darauf kommt es an. Ja? Und dann wird der Herr uns zeigen. Und dann wird der Herr uns segnen. Dann wird der Herr auch unser Familienleben und unseren Beruf segnen, wenn wir in der Gemeinde in der rechten Weise ihm dienen und diese Priorität nicht vernachlässigen. Ja? Ganz wichtig. Und dann kann der Herr uns auch geistlich zur Reife führen. Weil ein Christ, der immer nur in einer Versammlung drin ist und Predigten konsumiert, der kann nicht reifen, ihr Lieben. Ja? Zum Reifen gehört zum Beispiel dazu, dass man sich diese Mühe macht, zu dienen. Und dann, wenn man zum Beispiel arbeitet und dient, dann kommt man auch in Reibung mit anderen Geschwistern. Ist interessant, ja? Also wenn man immer nur zuhört und dann gleich wieder weggeht, dann hat man keine Berührungspunkte und auch keine Reibung. Aber wisst ihr, Gott gebraucht die Reibung, die auch beim gemeinsamen Dienst entsteht, um uns zu schleifen. Ja? Wir müssen nämlich geschliffen werden. Wir müssen umgeformt werden. Gottes Ziel ist es, dass wir in das Bild seines Sohnes hineingestaltet werden. Und nachdem wir seinem Sohn von unserem Fleischeswesen her denkbar unähnlich sind, bedeutet es Zerbruch, Umkehr, Schleifen, Schwierigkeiten. Ja? Und genau das gibt es jede Menge auch in der Gemeindearbeit. Und manche ziehen sich deshalb enttäuscht aus der Gemeindearbeit zurück, aber das ist die falsche Reaktion. Sondern ich darf Gott dafür genau danken. Und ich darf den Herrn bitten, dass er mich zubereitet für den Dienst in der Gemeinde und durch den Dienst in der Gemeinde. Dass wir geistlich wachsen können. Das ist Gottes Ziel. Und deshalb, wenn wir auf unseren Hefen liegen, wenn wir träge sind und vor uns hintümpeln und das Werk des Herrn nicht anpacken, dann geschieht es zu unserem eigenen geistlichen Schaden. Das ist eigentlich das, was wir hier aus diesem Abschnitt des Propheten Malachi lernen dürfen. Ich will einmal weiterlesen, den Rest des ersten Kapitels. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, des Heerscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen, und zwar am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Ja, was passiert, wenn das Wort Gottes uns anspricht? Was passiert, wenn Gottes Botschaft uns überführt? Da gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen. Es gibt zum Beispiel die Reaktion des Hohen Rates, als Stephanus seine Predigt gehalten hat. Die wurden durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen und wollten Stephanus umbringen. Wisst ihr, und wir können auch manchmal so reagieren, dass wir uns verbocken und verstocken. Und wenn Gott uns in seiner Liebe ruft und sagt: Hör her, kehr um, prüf dich einmal selber, du hast falsche Prioritäten gesetzt, du bist auf einem verkehrten Weg, dann trotzen wir und sagen jetzt erst recht nicht. Ja? So kann der Mensch sein, so ist unser Fleisch. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann muss Gott züchtigen. Dann wird es erst recht schwierig. Dann muss Gott uns vielleicht auch widerstehen. Das tut er nicht, weil er böse gegen uns ist, auch nicht, weil er uns verderben will, sondern ganz im Gegenteil. Er widersteht uns so, wie wir als Eltern manchmal unseren bockigen Kindern widerstehen müssen, damit es für sie gut rauskommt, zu ihrem Besten. Und das ist eine Situation, die will Gott eigentlich vermeiden. Normalerweise sollte es so sein, und das ist, denke ich, auch sollte unser Gebet beständig sein: Herr, gib mir einen Herzenszustand der Demut und der Korrigierbarkeit, dass ich mir etwas sagen lasse von dir und von meinen Geschwistern, dass ich bereit bin, mich zu korrigieren, wenn ich abgewichen bin. Und das heißt, wir müssen auch unser eigenes Fleisch kennen und müssen sagen: Herr, ich neige doch dazu, Fehler zu machen und falsch zu laufen. Ja? Wenn du mich nicht korrigierst, dann werde ich mit Sicherheit irgendwo auf den nächsten Felsen auflaufen mit meinem Schiffskurs. Und wenn wir so eine Haltung haben, dann kann Gott uns segnen und dann kann das Wort Gottes etwas bewirken in unserem Leben, was wir hier so wunderschön finden. Das Volk hörte auf die Stimme Gottes. Ich fürchte, das ist im Prinzip der Ausnahmezustand bei vielen Christen und in vielen Gemeinden. Dieses innere Hören, dass wir dieses offene Herz haben, ein demütiges und zerbrochenes Herz vor Gott. Das ist heute selten, fürchte ich. Wir sind ziemlich stolz, ziemlich selbstbewusst, ziemlich schwer korrigierbar. Das ist leider so diese fleischliche Grundhaltung. Aber wenn Gott wirken kann, wenn Gott reden kann und wir hören, dann geschieht etwas Wunderschönes und das sehen wir hier. Der Herr erweckte den Geist Zerubabels und den Geist des ganzen Überrestes. Das heißt, dann passiert ein inneres Aufwachen. Wir werden ganz neu uns bewusst, wir leben ja vor dem Angesicht des Herrn. Also man könnte, das Volk fürchtete sich vor dem Herrn, das könnte man auch übersetzen, in der Schlachter steht es in der Fußnote, das Volk bekam Ehrfurcht vor dem Angesicht des Herrn. Wisst ihr, das machen wir uns ja nicht bewusst, dass wir ständig vor dem Angesicht des heiligen, lebendigen Gottes leben. Auch dann, wenn uns gar niemand sieht, wenn wir uns vielleicht gerade aufregen über irgendwie den Monteur in der Werkstatt, der was nicht richtig hingekriegt hat, ja, oder wenn wir mit unseren Kindern genervt umgehen, dann sind wir vor dem Angesicht Gottes. Gott schaut uns an. Und das wissen wir ja alle, wenn irgendwie ein hoher Vorgesetzter bei uns ist, dann benehmen wir uns ja anders, ne? Als wenn niemand bei uns ist oder nur Leute, die wir nicht so wichtig nehmen. Aber ein gläubiger Christ darf wissen, ich lebe, denke und rede alle Zeit vor dem Angesicht meines Herrn. Und das wurde den Menschen da bewusst, wir leben ja in der Gegenwart Gottes, dann müssen wir doch unsere Wege ändern. Und dann konnte Gott aufwecken. Er konnte ein innerliches Aufwachen aus einem Halbschlaf schenken. Und das brauchen wir in der Gemeinde Jesu Christi heute ganz dringend. Weil wir nämlich in der Endzeit durch die ganzen Geisteseinflüsse dazu neigen zu schlafen. Zumindest so ein bisschen zu dösen. Ja? Passiert mir leider auch manchmal, ja, auch im Gottesdienst manchmal, wenn ich nicht aufpasse. Ja, das heißt, man kommt so in so einen Halbschlaf rein. Ja, man hört nicht mehr so genau zu, lässt alles an sich vorüberziehen und das passiert leider auch mit unserem geistlichen Leben. Und deswegen, Gott will uns aufwecken, dass wir sehen, klar sehen, was ist unsere Situation, was ist der Wille Gottes, dass wir wieder mit neuer Kraft und Entschiedenheit dem Herrn nachfolgen. Und das bedeutet dann auch, dass das Werk Gottes, die Auferbauung seines Tempelhauses, wieder ganz neu vorangeht. Und ohne solche Erweckung wird es so sein, dass die endzeitliche Gemeinde Not leidet. Das tut sie sowieso, aber wir brauchen Belebung, wir brauchen dieses Aufwachen. In was für einer Zeit lebe ich? Ist es die Zeit, um an meiner Karriere zu basteln? Ist es die Zeit, um riesig viel Geld in Häuser zu investieren, die vielleicht in 10 Jahren schon in Flammen des Gerichts Gottes aufgegangen sind und wir sind schon entrückt? Ja, das kann man sich schon mal fragen. Wo liegen eigentlich unsere Prioritäten? Leben wir in der Endzeit? Sind wir überzeugt davon, dass der Herr bald kommt und dass das Gericht Gottes bald kommt, dass die ganzen Werke auf der Erde verbrennen werden? Ja, dann werden wir vielleicht ein bisschen provisorischer leben hier auf der Erde. Und auf der anderen Seite wird es uns wichtiger werden, Ewigkeitsfrucht zu bringen und unsere Zeit einzusetzen für das, was vor Gott zählt. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir aufwachen, dass wir die Zeit erkennen, dass wir die Zeit auskaufen. Im Epheser 5 sind diese Dinge miteinander verbunden. Wach auf, der du schläfst, und dann auch kaufe die Zeit aus. Denn die sind böse Tage. Und wisst ihr, das soll so eine Ermutigung und eine Ermunterung sein, die uns vielleicht der Prophet Haggai mitgeben kann, dass auch wir aufwachen, dass wir bereit sind, mit unserem ganzen Herzen, mit unseren ganzen Kräften für den Herrn zu dienen und dem Herrn nachzufolgen in einer Zeit, wo der Feind versucht, uns träge, schläfrig und ichbezogen zu halten. Und dann können wir Frucht bringen und wachsen und dann sehen wir, dass dieses wunderbare Werk der Auferbauung der Gemeinde Gottes, dieses heiligen Tempelbaus, wirklich vorankommt. Und das ist vielleicht auch noch so eine Sache, was ich hoffe, dass der Herr uns mehr schenken kann, dass wir diese verborgene Herrlichkeit des Tempels Gottes sehen. Dass wir sehen, es lohnt sich, Zeit und Mühe zu investieren in Seelsorgegespräche, auch in Konflikte, die man durchstehen muss, in die Arbeit unter unseren jungen Leuten, in der Kinderarbeit. Das ist alles kostbare Arbeit für den Herrn. Arbeit, die Ewigkeitsfrucht bringt. Ich fürchte mal, das, was wir in unsere Häuser, in unsere Autos alles reinstecken, das wird wahrscheinlich recht wenig Ewigkeitsfrucht bringen, vorsichtig ausgedrückt. Ja? Und viele andere Dinge auch, wo wir Nichtigkeiten nachgehen. Ja? Aber das, wo wir wirklich auch uns Zeit nehmen und sagen, Herr, ich will in der Gemeinde dienen, ich will auch bereit sein, Schwierigkeiten zu ertragen, korrigiert zu werden von meinen Mitgeschwistern. Herr, ich bin bereit, mich schleifen zu lassen. Das wäre zum Beispiel so ein Gebet, das könnt ihr gerne mal sprechen. Der Herr wird es erhören und es wird gut sein. Ja? Dass wir einfach sehen, ich will doch für den Herrn tauglich und brauchbar sein, ein Werkzeug, das er gebrauchen kann zu seiner Ehre. Wisst ihr, darin besteht das Glück eines Gläubigen. Nicht darin, dass unsere äußeren Lebensumstände stimmen, dass wir einen tollen Job haben und ein tolles Haus und ein dickes Auto. Das kann eigentlich nicht das Glück eines Kindes Gottes sein. Sondern dass wir sehen, der Herr liebt mich, der Herr gebraucht mich, ich darf mit dem Herrn vorangehen, ich darf ihm nachfolgen, ihm folgen, wohin er geht. Und möge der Herr das schenken, dass wir auch dieses Aufwachen erleben dürfen, dass wir neu sehen, wie wichtig es ist, dass auch wir bereit sind, unseren Teil zu der Auferbauung der neutestamentlichen Gemeinde beizutragen. Und zwar, das kann jeder, ja, auch Geschwister, die vielleicht schon gebrechlich und alt geworden sind und gar nicht mal mehr putzen können und gar nicht, die können immer noch beten. Und beten ist vielleicht der wichtigste Dienst überhaupt bei der Auferbauung der neutestamentlichen Gemeinde. Weil wir haben ja gelesen, es ist ein geistliches Haus. Es ist nicht ein fleischliches Haus. Ja? Es geht darum, dass da ein geistlicher Dienst geschieht und es geht nur, wenn wir dafür beten. Und das möchte ich vielleicht zum Abschluss dieses ersten Teiles noch sagen, dass eben in einer geistlichen Aufbauarbeit die geistliche Saatarbeit des Gebetes ganz entscheidend wichtig ist. Und wenn wir bei Haggai sehen, wie Gott Erweckung schenkt, dann müssen wir vorher schauen zum Propheten Daniel und zu Esra, wie Gott den Grund bereitet hat durch das Gebet und die Fürbitte von Menschen Gottes, die die Not gesehen haben und zerbrochen vor Gott lagen und gesagt haben, Herr, erbarme dich über diesen Überrest. Und das, was wir hier sehen, das war schon die Frucht von vielen Gebeten. Und in diesem Sinn wollen wir auch nicht vernachlässigen, den Gebetsdienst, den priesterlichen Fürbittedienst für die Gemeinde, für die verantwortlichen Brüder in der Gemeinde, für das Werk des Herrn. Dann kann Gott Belebung und Erweckung schenken. Amen. Ich will noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir rühmen und preisen dich. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns erinnern durften. Du bist der Fels, der Grundstein der Gemeinde. Du bist der Eckstein, an dem sich alles ausrichtet. Du bist es, der auch als Herr der Gemeinde, als der große hohe Priester, diesen ganzen Tempeldienst leitet, Herr, diesen geistlichen Dienst, in dem wir stehen dürfen. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns ganz neu wirklich auch aufwächst und uns die Bedeutung und Kostbarkeit dieses geistlichen Tempels der Gemeinde zeigst, dass du unsere Augen weglenkst von den Trümmern, von dem Unscheinbaren, von dem Verbrannten, von dem Schmutz, den Dingen, die nach außen hin oft abschrecken und uns einfach die verborgene Herrlichkeit auch dieser heiligen Gemeinschaft zeigst, wo du in der Mitte sein willst. Schenke doch, dass wir bereit sind, unser Leben auch ganz neu dir zu weihen, dass wir bereit sind, auch Opfer zu bringen und Lasten zu tragen in diesem Aufbauwerk, damit du zu deinem Ziel kommst, mit uns und mit deiner Gemeinde. Herr, wir danken dir für dein Wort. Segne es und lass es weiterwirken an uns auch heute Nachmittag. Dir sei Ehre und Preis und Dank. Amen.